Yo, Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Open Talk Podcast, dem einfach ehrlichen Format mit Fabio Gresis. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, dabei bist und ich hoffe, dass du die Folgenbeschreibung gelesen hast, so wie du es jedes Mal tust. Nein, wirklich, es ist mir diesmal ziemlich wichtig. Guck einfach mal rein, was ich da so verfasst habe und nimm dir wirklich die Zeit, das einfach mal auszuprobieren. Falls du es nicht gemacht hast, es ist noch nicht zu spät, die Folge hat noch nicht angefangen, du kannst immer noch kurz auf Pause drücken. Guck einfach mal, was es mit dir macht. Auch wenn es vielleicht im ersten Moment komisch ist und du dich fragst, was ich von dir will, probier es einfach mal aus. Ich bin wirklich mega gespannt, was diese Folge hier mit dir macht. Mir hat sie so verdammt viel gegeben. Vielleicht fange ich erstmal damit an und erzähle dir, wen ich getroffen habe. Ich habe diese Woche Rainer Kühn persönlich kennengelernt. Rainer ist Steinmetz und Steinbildhauer und macht Grabsteine. Bevor ich Rainer kennengelernt habe, beziehungsweise bevor mich eine Freundin auf ihn aufmerksam gemacht hat, wusste ich gar nicht mal, dass es diesen Beruf eigentlich gibt. Beziehungsweise ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Und als ich dann einfach mal darüber nachgedacht habe, wie ist das, Grabsteine zu machen? Wie ist das, mit Leuten zu arbeiten, die gerade jemand verloren haben, den der Mensch wichtig war? Und das hat so ein Kopfkino bei mir ausgelöst. Und ich habe Rainer dann direkt angerufen. Wir haben eine halbe Stunde telefoniert und es hat einfach wie Arsch auf einmal gepasst. Ich bin dann eine Woche später, diese Woche rüber zu ihm nach Dorsten gefahren und wir waren 4 Stunden bei ihm in der Werkstatt und haben uns einfach unterhalten. Einfach geredet und da ist diese Folge hierbei rausgekommen. Und ich will gar nicht viel vorwegnehmen oder jetzt irgendwelche Themen hier noch vorher ankündigen. Ich glaube, das, was ich gesagt habe, reicht, um da Spannung aufzubauen. Ich würde dich vielleicht nur noch ganz kurz bitten, falls da gleich Themen sind, die dich irgendwie unruhig machen, die dich vielleicht auch ein bisschen angreifen, dann mach nicht sofort aus, sondern guck einfach mal, warum das gerade so ist. Warum trifft dich das gerade? Warum macht dich das unruhig? Geh ganz objektiv an diese Themen ran und drück nicht einfach auf Stopp. Das wäre so das Einzige, was ich dir noch mit auf den Weg geben möchte. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der Folge an. Ich melde mich am Ende nochmal ganz kurz. Ich habe nämlich wirklich einen dicken Punkt, den ich gerne noch mitgeben möchte. Aber das kommt zum Schluss. An der Stelle wünsche ich dir jetzt einfach viel Spaß und let's go.
Open Talk Podcast. Einfach ehrlich.
Rainer, ich freue mich mega, dass das hier gerade klappt, dass wir hier sitzen, uns gegenüber sitzen, bei dir sitzen und jetzt ein bisschen unterhalten. Wir haben uns schon mehr als warm gequatscht. Da gab es einigen Gesprächsstoff, den wir schon abgerissen haben. Ich möchte aber, bevor wir anfangen, möchte ich Danke sagen an Kati. Weil wir sitzen heute nur hier, weil es Kati gibt, beziehungsweise weil du Kati so von dir beeindruckt hast, dass sie mir gesagt hat, dass wir beide uns kennenlernen müssen. Und deshalb an der Stelle einfach viele Grüße an Kati. Danke dafür. Ohne dich gibt es diese Folge nicht. Wir wissen beide, dass du das gerade hörst. Und wir hoffen, dass du ein Lächeln auf dem Gesicht hast. Das dazu. Rainer, wir haben schon viel geredet und auch Themen angerissen, die mich... was ich bei dir super krass finde, du triggerst mich... sehr krass, weil du so ähnlich bist wie ich. Du hörst sehr viel zu und stellst böse Fragen. Fragen, wo man nämlich nachdenken muss, was man gesagt hat. Das habe ich eben die ganze Zeit bei mir gehabt. Du hast mich an Punkten ertappt, wo ich mir dachte, ja krass, warum habe ich das eigentlich gerade gesagt? Und das finde ich super interessant. Ich möchte aber jetzt irgendwie in das Gespräch einsteigen. Und ich habe es eben schon gesagt, die Frage, die mir direkt kam, als wir aufgelegt haben, war, warum entscheidet man sich, so nah mit dem Tod zusammenzuarbeiten? Wann kommt das im Leben oder wieso kommt das im Leben irgendwann oder kam es bei dir, dass du gesagt hast, das ist Teil meines Lebens? So sehr präsent.
Hallo Fabio.
Ja gut, ich habe gerade viel geredet.
Also ich beantworte jetzt deine Frage. Oder soll ich noch auf das davor einsteigen?
Nee, das war so für mich. Ich wollte das einfach loswerden.
Ja, das Kuriose ist, ich bin Steinmetz und Steinbildhauer geworden aufgrund einer Beratung, eines Beratungsgesprächs beim Arbeitsamt.
Echt?
Das ist wahr. Vor vielen, vielen Jahren. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das schon mache. Boah, Ich mag nicht zurückrechnen. Ich war eben auch in der Situation, dass ich nicht wusste, was machst du denn überhaupt? Und zu der damaligen Zeit war es einfach so, weiß ich, also im Lehrplan war es, du gehst zur Schule, du machst anschließend die Ausbildung, dann gehst zur Bundeswehr oder machst Zivildienst oder und dann bist du irgendwie in irgendeinem Trott. Damals wurde nicht drüber nachgedacht, gedacht, was machst du heute oder was machst du morgen? Du warst in einem Trott. Fertig. Und dann hatte ich das Privileg, dass ich beim Arbeitsamt diese komischen Bögen da ausfüllen durfte. Und da kam halt raus, wir waren dann noch Fotograf, Schauwerbegestalter, Steinmetz und ich glaube Landschaftsgärtner oder irgendwie sowas. Und meine Mutter sagte damals, ich kenne da einen Steinmetz bei uns im Dorf. Geh doch mal dahin und mach mal ein Praktikum. Na, und da habe ich ein Praktikum gemacht. Und nach, das sind 14 Tage oder 3 Wochen, ich weiß nicht. Danach bin ich dann ins Büro gegangen, habe gefragt, ob ich denn da auch eine Ausbildung machen dürfte, weil ich ja artig bin und ich hatte ja keine Ahnung, was ich werden wollte, was ich machen wollte. Und da sagte der damalige Chef, ganz so dusselig hätte ich mich nicht angestellt, ich könnte die Ausbildung machen. Und das war mein Einstieg in diesen Beruf. Wann habe ich gemerkt, dass es meins ist? Das kam Jahre später. Ich habe also auch, dann bin ich zur Bundeswehr gegangen, habe mich dann freiwillig da gemeldet, weil die Ausbildungszeit, die war vorbei. Habe noch irgendwo in Gelsenkirchen bei einem Mitbewerber dann gearbeitet für 3 Monate. Dann war die Winterzeit. Da ist es häufig so bei den Steinmetzen, dass sie dann stempeln gehen, also sprich sich arbeitslos melden und dann irgendwie gucken, dass sie den Winter über die Bühne kriegen. Und zum Frühjahr ist dann halt wieder neue Anstellung angesagt. Und während der Zeit, wie war denn das nochmal? Muss ich mir überlegen. Ausbildung? Bundeswehr? Ich bin irgendwann nach Dorsten gekommen, weil ich durch die Liebe, wie will man es anders haben, hatte ich hier in der Nähe halt meine Freundin und die damalige angehende Schwiegermutter sagte halt, Mensch, wir haben doch hier einen kreativen Steinmetz im Dorf. Guck doch mal, ob du dich da bewirbst. Und dann bin ich hier vorstellig geworden und hatte einfach Glück, weil sein Bruder vorzeitig ausgeschieden ist, gesundheitlich bedingt. Und das war schon immer jemand, der irgendwie sein eigenes Ding gemacht hat. Ja, und das hat mich immer wieder wachgerufen. Warum entscheiden sich denn tatsächlich Menschen? Oder irgendwie hatte ich das im Gefühl, was machen wir hier überhaupt? Also das habe ich mich, glaube ich, häufig gefragt. Habe immer die Augen aufgehalten zu den Mitbewerbern. Was machen die anderen so? Ich glaube, ich war immer auf der Suche nach, ich weiß nicht, ob nach einem Gespräch, nach Ausdruck. Ich habe mich, wenn ich mich umgesehen habe, gab es vielleicht den einen oder anderen Stein, der mich irgendwie angesprochen hatte. Und dann habe ich vielleicht auch gedacht, wenn mich etwas anspricht, kann ich dann auch zuhören? Kann ich dann lauschen? Was spricht mich an? Hab dann Kontakte geknüpft. Bin bundesweit mit meinem Motorrad, habe ich mich auf die Tour gemacht. Also das, was man heutzutage vielleicht im Ausland absolviert, habe ich bundesintern gemacht. Bin mit meinem Motorrad von Steinmetz zu Steinmetz gefahren und bin bei denjenigen vorstellig geworden, die in irgendeiner Form mal durch die Fachpresse auffällig geworden sind, die als gestalterisch tätig sind. Tolle Bekanntschaften gemacht, bin zum Abendessen eingeladen worden, haben zünftige Gespräche, im wahrsten Sinne zünftig, immer wieder vorstellig. Damals war ich ein Suchender nach Antworten. Und irgendetwas in mir hat gesagt, das ist toll, das, was die machen, das ist toll, das bewegt mich, das berührt mich. Ja, ich habe dann halt hier Fuß gefasst in Dorsten. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, mein erstes handwerkliches, eigenkreiertes Stück, das war mein damaliger Chef, der sagte dann, war fertig verkauft, war auch in Ordnung, der Preis war in Ordnung, das Stück, das war okay, aber es war Ausdruck von mir. Und da sagte mein Chef mir im Nachhinein, Herr Kühn, also auf Sie, ne? Glauben Sie, dass aufgrund dieser Arbeit noch irgendjemand zu uns kommt? Ich habe nur gedacht, was ein Arsch.
War das hier?
Das war hier. Das steht jetzt noch auf dem Friedhof. Ja. Also so, ich habe nur gedacht, wie doof ist das? Naja, habe mich aber nicht beirren lassen. Ich habe immer wieder den Kontakt zu denjenigen gesucht, die einfach machen, die ihr Ding machen. Und das fand ich so, so bereichernd. Und es gab dann hier im Nachbardorf gab es noch einen guten Bildhauer, der hat so sehr, ich will nicht bäuerlich sagen oder naiv sagen, hatte eine schöne handwerkliche Art gehabt, Dinge umzusetzen, figürlich zu arbeiten. Und auch da habe ich mich orientiert, weil er einfach sein Ding gemacht hat. Das fand ich immer beeindruckend. Und ich habe mehrere Aktzeichnungen oder Aktstudien gehabt, die ich von irgendwelchen Volkshochschulkursen gesammelt habe, Zeichnungen von mir, und habe mir eine Mappe fertig gemacht. Da bin ich da vorstellig geworden und habe gesagt, hallo, mein Name ist Rainer Kühn, ich bin Steinmetz hier in Dorsten und ich wollte mich mal Ihnen vorstellen. Also habe ich eine Kamera beigehabt, doch nicht zum Kopieren. Also man merkte schon so seine eigene Art, ne? Bloß nicht kopieren, das ist ja immer ein großes Desaster. Also man lässt ja niemanden zu sehr in seine Arbeit schauen, weil man ja Angst hatte, ist auch ein Gefühl, ne? Weil man ja Angst davor hätte, man könnte kopiert werden. Irgendjemand macht das nach. Das stellte sich aber sehr, nach kurzem Gerede, stellte sich sehr kurz, sehr schön heraus, dass der gemerkt hat, dass ich keine Gefahr darstelle. Und da war zum ersten Mal in meinem Leben, dass der gegenüber meiner Kreativität, ein Mensch gegenüber meiner Kreativität für mich spürbar mit großem Interesse betrachtet hat, also wirklich betrachtet.
Kannst du das mal so ein bisschen genauer? Was war das? Also
du musst dir vorstellen,
wie geil ist das bitte?
Also ist das Gefühl?
Ja, also einfach die Situation auch.
Die Situation war für mich unfassbar. Die war nicht real. Ich will jetzt nicht sagen, dass meine Eltern kein Interesse an meiner Kreativität hatten, aber die hatten einfach diesen kreativen Hintergrund hatten die nicht, um mich in der Hinsicht mehr zu fördern. Ich will denen jetzt auch nicht Unrecht tun, um Gottes Willen. Ich habe zu Hause zu Weihnachten immer so, weiß ich, so Malkästen gekriegt, Malen nach Zahlen und alles, was man so aus der Kinderstube halt gut kennt, ne? Aber das war einfach ein Mensch aus einer Öffentlichkeit, der einfach einen gewissen Background hatte, der Können hatte, der mir signalisiert hat, hey, ich kann, du kannst aber auch. Und das war für mich völlig neu. Ich bezeichne ihn auch, ich kann es jetzt ruhig sagen, hey, Ferdi Löchteken, du bist leider Gottes schon, ich weiß nicht, lange, lange tot. Aber du bist einer meiner Ziehväter. Ganz klar. Und wenn der Guido das irgendwann hört, das ist jetzt sein Sohnemann, ich bin nach wie vor sehr stolz auf den Ferdi. Der hat mich sehr irrsinnig weit gebracht. Das war derjenige, der gesagt hat, Rainer, wenn ich nochmal in deinem Alter wäre, mach weiter, mach Schule, geh, was ich gestalte im Handwerk oder sonst irgendwas. Bilde dich in irgendeiner Form, mach weiter. Nicht nur den Meister und dann aufhören, sondern mach weiter. Und das war cool. Das war für mich echt ein Tritt in den Arsch. So. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, mehr und mehr. Habe mich dann in Gestaltungskreisen angeschlossen, wo eben auch Ferdi Löchteken mit dabei war. Auch hier möchte ich den Hans-Walter Kessler ganz lieb grüßen, der auch ganz sicherlich hier irgendwo über unserer Werkstatt schwebt. Auch leider Gottes schon verstorben. Gute Handwerker, die auch häufig das Thema Neid, glaube ich, und Missgunst, das schwackerte. Aber das ist, glaube ich, auch so eine berufliche Liga. Dass man ständig auch vielleicht so auf der Hut ist, jemand anders könnte mir meine Kreativität nehmen. Weiß ich nicht. Habe ich immer so das Gefühl, das ist immer nur ein Gefühl. Ich kann mich irren, möchte keinem Unrecht tun. Ich bin auf jeden Fall froh und dankbar, dass ich so Leute kennenlernen durfte. Und habe irgendwann, ja auch bedingt durch private Geschichten, damals ist meine Ehe kaputt gegangen, dann habe ich diesem Gestaltungskreis da den Rücken zugekehrt, auch da wieder, weil ein Gefühl mit einspielte. Es war schamig. Habe mich nie mehr getraut, den Leuten unter die Augen zu treten. Ne? Weil eigene Ehe kaputt, irgendwie war schon eine berührende Zeit damals. War schwer. Egal, man sagte mir mal, ich bin Stehaufmännchen. Kann man so und so betrachten. Eigentlich auch ganz schön. Viertgeborener. Das prägt, echt? Das prägt. Ja. Habe ich auf jeden Fall, um da weiter anzuhaken, nach dem ersten Gestaltungskreis hatte ich ein bisschen Pause und irgendwann rief mich der Markus an, Markus Weisheit, ob ich nicht Lust hätte, an deren Gestaltungskreis teilzuhaben. Ich kannte seinen Vater von der Gestalterakademie, der war ein guter Tischler und hat hat eine schöne Laudatio auch über mich dann verfasst bei einer Ausstellung irgendwie, hat dann eine Arbeit von mir namentlich erwähnt. Was in diesem Kontext, natürlich spricht man halt gut oder belobe ich dann die Objekte, die da zu betrachten sind, aber das war alles für mich Neuland. Und das sind einfach so Meilensteine in meinem Leben, wo ich einfach so eine Namensliste habe, wo ich sage, ey, die haben mich geprägt in dem, was ich tue, in dem, wie ich es tue, in dem, was ich mache. Ja, dann bin ich erstmalig zum Südfriedhof dann wieder gefahren, habe mich dann mit den anderen Jüngeren, also Leuten in meinem Alter, ich bin jetzt mittlerweile 50, die da zugegen waren und wo es dann auch einen ganz knallharten Austausch gab über Gestaltung, über das, was gut ist, was man dem Umfeld oder seinem Umfeld zumuten kann, auf den Friedhöfen zumuten kann, in öffentlichen Räumen zumuten kann, über den Geist der Arbeiten, warum tue ich was, warum lasse ich was weg oder warum lasse ich es nicht weg, wenn es überflüssig ist. Also Dinge, die in die Gestaltung mit einfließen. Ganz toll. Immer wieder befruchtend. Hab nebenbei, also dann Meisterschule abgewickelt. Nachdem die Meisterschule zu Ende war, da kam die Frage auf, was machst du jetzt? Abendschule, ne? Bis ja jeden Samstag und Mittwoch und Dienstag war ich immer unterwegs. Und dann hast du auf einmal Teil 3 und 4 war nicht mehr, weil er abgehandelt war, hast die Prüfung gehabt. Und dann war auf einmal dieses Loch da. Was machst du jetzt? Muss doch, also zu Hause rumsitzen war nicht. Also irgendwie war ich immer irgendwie angetrieben. Und dann habe ich gedacht, okay, machst den Gestalt im Handwerk. Auf zur Handwerkskammer angemeldet, auf Anraten von Ferdi damals. Habe ich mich da angemeldet und habe dann parallel zur Meisterschule halt noch diesen Gestalt im Handwerk laufen lassen. Obwohl auch so ein Workaholic, ein Junkie, ein To-Do-Junkie, keine Ahnung. Ja. Ja, und dann Ende 98, nachdem ich weiß nicht, ich habe gerade schon überlegt, 6, 7, 8, 9 Jahre mit meinem ehemaligen Chef zusammengearbeitet habe, hat sich da auch mehr und mehr kristallisiert, es muss sich hier was verändern. Ne? Und er war in einem Alter, wo er eben schon Jahre zuvor aufhören wollte. Und dann irgendwann habe ich die Bude hier gekauft. Und ich dachte, okay, ab ins kalte Wasser. Habe die Struktur komplett geändert. Es geht heutzutage nicht nur ums Verkaufen. Er hatte damals gesagt, hey, Sie müssen verkaufen. Ich muss nicht verkaufen. Ich will dienen. Das finde ich gut. Das ist ein Anspruch. Ich hätte fast gesagt, ich will helfen, aber ich glaube, ich will gar nicht mal helfen. Ich will Räume öffnen. Ich glaube, das ist schön. Das ist das, was einfach menschlich dienlich ist, was der Menschheit dient. Ich will jetzt gar nicht, ich bin jetzt, weiß ich, der Diener vom Herrn. Du bist Zeug. Aber es gibt nichts Schöneres, als wenn du nach einer Auftragsarbeit auch mal, weiß ich, eine nette Umarmung bekommst. Also wirklich, also stell dir das vor, wir machen ein Grabmal oder ein Grabzeichen oder Grabstein, wie du das bezeichnen möchtest, und der Kunde kommt anschließend rein, hat feuchte Augen, lächeln auf die Lippen, lächeln und du kriegst eine Umarmung. Willst du das mit Geld aufhängen?
Kein bisschen.
Das ist schön. Das beflügelt mich. Finde ich gut.
Das kann ich mir so stark vorstellen, weil das hat mich, glaube ich, am meisten an deinem Job interessiert. Diese Leute kommen zu dir, weil etwas passiert ist, was, würde ich mal sagen, niemand auf der Agenda als etwas hat, als Thema, wo ich sage, das muss ich jetzt sofort unbedingt erleben. Der Tod ist irgendwas, was bei vielen unten auf der Liste steht, wo man sagt, irgendwann passiert das. Mhm. Und wenn dann Leute hier hinkommen, dann sind die verletzt. Dann haben die gerade irgendwas erlebt, was weh tut. Und die kommen mit dieser Trauer zu dir und du arbeitest mit dieser Trauer und versuchst diese Trauer in etwas. Also ich finde das so interessant, weil du einfach mit verletzten Menschen arbeitest und denen es schaffst, was mitzugeben, wie es zum Beispiel im Fall von Kathi war, wo ich wirklich lange mit ihr darüber geredet habe, dass sie mit einem Lächeln rausgegangen ist, nach etwas, was ihr einen Menschen genommen hat. Und das finde ich so faszinierend, dass das einfach, ich habe größten Respekt davor. Voll. Ich finde das total geil und ich finde es wichtig, dass es das gibt.
Wichtig?
Ich finde es geil, dass es das gibt.
Wir hatten gerade schon das Gespräch, ja. Was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Und wenn ich etwas betone, dass etwas wichtig ist, Fabio, ja. Dann kannst du gucken, was hast du vorher gesagt, was so wenig wichtig ist, dass du auf einmal sagen musst, dass es wichtig ist.
Ja, aber ich habe da wirklich Respekt vor.
Das ist das, was so gemein ist. Danke. Ja. Das mit der Verletztheit ist spannend. Es tut weh, wenn ich einen Menschen verliere in meinem Umfeld. Die Verletzung findet statt, weil als wir vorhin im Vorgespräch auch dieses Thema hatten, Kind verlieren, dass es einfach krass ist, wenn ein Vater oder eine Mutter seinen Sohn oder die Tochter verliert. Da bin ich davon überzeugt, dass ein Teil von mir selbst auch mitstirbt. Und ich glaube, das kann jeder, der das erlebt hat, der kann das auch von sich auch behaupten. Ja, mein Sohn oder meine Tochter ist damals gestorben und es ist auch ein Teil von mir mitgestorben. Andere erfahren das auch, wenn vielleicht der Lebenspartner stirbt. Dann ist ein Teil von mir mitgestorben. Und ich behaupte, das, ja, das ist noch runder, das ist auch schlüssiger. Am Ende ist es egal, ob es mein Fleisch und Blut ist. Nur bei Fleisch und Blut spüre ich das einfach intensiver oder am intensivsten, als wenn mein Vater, ein Onkel, eine Oma oder sonst wer stirbt. Egal, wer auf dieser Welt stirbt. Ob das eine Kuh ist oder ein Mensch. Wenn wir uns dem Gedanken öffnen, dass wir alle aus einer großen Suppe kommen, stirbt mit jedem Tod ein Stück von mir mit. Das heißt, ja, es ist immer eine Verletzung. Mal mehr, mal weniger. Wenn ich sie als Verletzung bezeichnen möchte, wenn ich anfange, trennend zu denken über den Tod und über das Leben. Wenn ich den Tod gleichsetze mit dem Leben, findet diese Verletzung nicht statt, weil es ja Teil des Ganzen ist.
Es gehört dazu.
Es bedingt einander.
Das eine gibt's gar nicht ohne das andere.
Wäre verdammt eng hier. Oder verdammt leer.
Ja.
Und ich habe nur eine Erklärung dafür, dass es irgendwie auch funktioniert. Ich glaube, das ist, weil wir alle aus, wenn du eine Begrifflichkeit dafür haben möchtest, wo wir herkommen, wo wir hingehen, dann fällt mir nur die Liebe ein.
Finde ich mega. Erklär das mal bitte. Ja, finde ich gut.
Was findest du daran gut?
Einfach, ich möchte wissen, wie du das jetzt ausformulierst, weil ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht.
Naja, wir kommen ja irgendwo her und wir gehen irgendwo hin und wir versuchen mit dem Verstand in irgendeiner Form da eine Erklärung für zu finden und laufen damit vor die Wand. Das heißt, wie wir es vorhin schon hatten, du kriegst auf jede Frage kriegst du zwei Antworten, wohinter wieder zwei neue Fragen stehen, bis du irgendwann im Kosmos landest oder darüber hinaus. Und am Ende landest du bei Gott oder wem auch immer. Am Ende landest du in der Liebe. Es ist, wie es ist. Und ja, du kannst immer gucken, wie fühlt es sich an. Es ist immer, und du hast ein ganzes Paket von, gerade in einem Trauerfall, hast du einfach einen riesen Batzen an Gefühlen, einfach mit dem du dann lernen darfst, umzugehen. Das ist ein Hammer. Das ist natürlich, und ich glaube, diejenigen, die gelernt haben, im Vorfeld schon mit ihrer Gefühlswelt umzugehen, die können mit dem Thema Leben und Tod auch geschmeidiger umgehen. Die sind mehr im Fluss. Auch da ist eine schöne Metapher, ne? Also das Leben ist eigentlich wie ein Fluss und du kannst gucken. Setzt du dich da wie ein Kieselstein rein und bist nur am Ackern, dass du dagegen die Strömung anhältst, oder gehst du mit der Strömung und lässt dich einfach treiben und guckst einfach, dass du in Bewegung bleibst. Und Bewegung, das ist das Fühlen. Das ist das, was uns durchströmt. Und wenn ich sage, nee, das darf nicht sein, dann sage ich eigentlich nicht nein zu dem, was gewesen ist, zu dem, was passiert ist, sondern ich sage in erster Linie nein zu einem Gefühl, was in mir ist, was ich gar nicht da haben will. Ich sage, naja, ohne das ging es mir besser. Dummes Zeug. Gerade die Erfahrung, das ist eine Möglichkeit. Ja, Vorsicht, Rainer, verbrenne nicht die Zunge.
Aber ich weiß, worauf du hinaus möchtest.
Das ist eine Möglichkeit zu reifen.
Ja.
Das ist ein Tor. Und es ist einfach so, wenn ich stinkend sauer bin oder wenn ich einfach diese Trauer in mir habe und ich gehe bewusst durch diese Trauer mit diesem Verständnis, dass es zu mir gehört, dass es ein Teil von mir ist, diese Trauer, setz mich hin in aller Stille und atme und bin einfach mit dem da, was gerade da ist, was sich gerade zeigt, dann habe ich die Möglichkeit, durch diese Trauer hindurchzugehen. Das kommt wie eine Welle, die baut sich auf und fließt durch mich hindurch. Und wenn mir das gelingt, wenn ich das mehr und mehr in mein Leben integriere, mit allen möglichen Gefühlsebenen, die da auf mich einpreschen, Angst, Wut, Scham, Schuld und was da auch immer so auf mich zukommt, dann werde ich Meister meiner Gefühlswelt und bin im Fluss. Und ich erkenne vielleicht irgendwann an Tod. Okay. Soll vorkommen in diesem Leben.
Ist das bei dir so? Also wie stehst du zum Tod? Hast du Angst davor? Sagst du, es ist okay, wenn das passiert? Denkst du überhaupt darüber nach? Also wie ist es bei dir?
Wie denke ich darüber nach? Also bei uns Gevatter Tod steht, ich will's, ja, ich müsste dann bei meinen Eltern anfangen. Meine Eltern leben beide noch. Meine Mutter ist gesundheitlich stark angeschlagen. Mein Vater, der pflegt sie zu Hause. Der hat, Vater, falls du diesen Podcast hörst, meinen größten Respekt. Und natürlich, wenn du über die 80 hinweg gehst, dann ist Thema Tod ist irgendwo dann mal Thema. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehe. Manchmal habe ich so das Gefühl, er kommt besuchen. Ich hatte das letztes Jahr auch wieder. Also manchmal hat man so das Gefühl, Gevatter Tod ist irgendwie in einem Raum. Das ist irre, ich kann es nicht erklären. Manchmal hat man so, das ist so eine Schwingung. Wobei irgendwie ist hier so ein Schatten. Überkommt dieses Haus oder ist irgendwo in der Nähe. Ich heiße ihn willkommen, nach Möglichkeit. Ich verfalle jetzt erstmal nicht in Panik. Wenn ich gesundheitlich selbst angeschlagen bin und um mein Leben bangen dürfte, weiß nicht, ob ich dann bange, weiß nicht, ob ich es dann hinnehme. Kann ich nie sagen. Müssen wir noch einen Podcast machen. Wenn es soweit ist, rufe ich dich an. Na, ich weiß nicht. Also man kann sehr schnell darüber hinweggehen, ne? Dass man auch sehr lapidar mit diesem Thema umgeht. Ich habe keine akuten Todesängste. Nee, momentan nicht. Ich hoffe. Man sagt, der Tod ist der kleine Bruder vom Schlaf, ne? Weil umgekehrt, der Schlaf ist der kleine Bruder vom Tod. So.
Okay, habe ich auch noch nie gehört.
Meiner Tochter habe ich mal eine schöne Metapher mit auf den Weg gegeben, die ist 8. Ich fragte, Papa, was ist denn mit dem Tod? Was passiert denn überhaupt mit der Seele und all so ein Kram? Und ich meine, wer kennt es nicht? Ikea, mal eben Schleichwerbung, da gibt es so ein Bällebad. Andersrum. Gibt's nicht nur da, gibt's auch woanders, in Kindergärten oder sonst. Es gibt so Bällebäder und ich sag, Mensch, Lotti, das ist so, wenn du jetzt so einen Eimer mal durch das Bällebad ziehst und hast den Eimer voll mit Bällen und das ist halt die Seele und das sind viele, viele Anteile. Diese Bälle. Ganz bunt. Und da sagt irgendjemand so, hier hast du einen Körper, da stopfen wir die mal rein, füllen diesen Körper mit Seelenanteilen. Und jetzt hast du einen Auftrag. Interessant ist, wie sieht der Auftrag aus? Was machen wir überhaupt hier? Interessante Frage. Wofür bin ich überhaupt hier?
Was ist sehr das? Interessante so, Frage.
Ich behaupte einfach, wir sind hier, um Gefühlserfahrungen zu machen. Und da können wir gucken, wie gehen wir mit unserem Gefühlshaushalt um? Wirtschaften wir ganz gut?
Oder? Ganz allgemein würdest du sagen, wir sind hier, um Gefühlserfahrungen zu machen?
Ja, bestimmt nicht, um das Konto zu decken, oder?
Nee, ich finde das.
Also Erfahrung zu machen, klar. Ja. Aber auch Gefühlserfahrungen, die sollte man nicht außer Acht lassen. Mhm. Es ist natürlich schön, wenn du weißt, wie ein Haus zu bauen ist. Das ist ja auch eine Erfahrung. Wir sind hier, um Erfahrungen zu machen, aber wir sollten die Gefühlserfahrungen nicht außer Acht lassen.
Ich glaube, dass es wieder viele, die das hören, sagen, das ist viel zu einfach. Aber ich bin voll bei dir.
Ja, was willst du denn?
Aber genau, machen, da haben wir ja eben auch drüber geredet. Es sind diese super simplen Sachen am Ende des Tages. Ja. Die das Leben irgendwie erklären. Und ich bin voll bei dir. Zu 100% würde ich das unterschreiben.
Und spannend ist ja auch, wenn du jetzt zum Beispiel mal, wollen wir überhaupt Politik zum Beispiel. Guck dir mal so Politiker an, wenn du kannst, wenn es gerade so geht um die Wahlen. Wie emotional die, ob die wirklich emotional im Saft stehen. Ob die sagen, hey, ich bin geklärt. Das ist jetzt hier ein Wahlkampf, da gehe ich jetzt rein und guck mal, was passiert. Oder ob die anschließend, wenn sie nicht gewählt werden, emotional tatsächlich angepisst sind. Ja, das ist spannend, einfach mal da zu gucken. Ah, ein verletztes Kind, guck mal. Aha. Ja, mach mal die Hausaufgaben. Fühl das mal, ne? Aber nee, da gehen drüber weg. Dann haben die wieder Erklärung dafür, dass die andere Partei in irgendeiner Form irgendwie was schuld ist. Der andere ist schuld, das ist immer der Hammer, ne? Aber die Frage, was macht es mit dir, stellt keiner. Oh, versagt. Oh, was fühlt sich doof an, ne? Ich habe versagt. Haben die ja nicht. Aber etwas in ihnen denkt ja vielleicht in die Richtung.
Ja, ich finde das total gut. Gefühlserfahrungen sammeln.
Erfahrung, sagen? Grundsätzlich Erfahrung. Ja, Erfahrung. Aber lass das Gefühl nicht raus. Ne? Also baut auch ein Baumhaus oder sonst was. Oder geht mal paddeln oder sonst wie. Macht Erfahrung einfach. Erfahrung. Aber nehmt das Gefühl mit.
Und es schließt halt auch einfach ein. Sowohl, natürlich kann man das jetzt nicht sagen, positive wie auch negative. Das ist allein da dann gar nicht zu unterscheiden, sondern einfach alles ist eine Erfahrung.
Richtig, das ist auch interessant. Wir gehen ja hin mit unserem Verstand und sagen, das ist gut und das ist böse.
Ja. Hm?
Aufmerksamkeit, Liebe und Glückseligkeit sagen alle, hier, ne, will ich haben. Wenn du sagst, möchtest du eine Portion Angst oder Wut oder Trauer oder irgendwie, nee, besser nicht. Aber es ist ein Gefühl, ne? Und wenn du jetzt von dem emotionalen Körper sprichst, dann sagt dem ist das scheißegal, was er fühlt. Der will einfach fühlen. Oder meinst du, er sagte, heute ist Trauer angesagt, nee, kein Bock drauf.
Ihr schmeckt alles gleich. Also, ja.
Wir gehen im Verstand hin und sagen, das eine ist gut, das andere ist böse. Wenn wir aber im Frieden kommen mit diesen Gedanken über unser Gefühl, dann geht's mir, also dann ist es leichter, auch damit umzugehen.
Vor allem gehst du dann ja auch damit um. Also es ist ja irgendwas passiert und du agierst darauf und schmeißt dich nicht in der Ecke und fängst an zu weinen und sagst, das Leben ist scheiße.
Genau. Und da kannst du genau gucken, reagiere ich oder agiere ich?
Ja.
Und das ist eine Frage des Bewusstseins am Ende, ne? Wie bewusst nimmst du das wahr? Auch erstmal zu gliedern, welches Gefühl ist überhaupt da? Du hast ja meistens, geht das ja so los, du hast irgendwie eine Körperempfindung. Irgendjemand sagt was, du stehst bei Aldi an der Kasse und irgendjemand wämmst du da mit dem Einkaufswagen hinten in die Hacken. Boah, da läuft das alte Programm ab. Boah, ja, man sieht mich nicht. Das macht mich traurig. Trauer ist jetzt doof, hier rumzuholen an der Kasse, also gehe ich in die Wut. Das ist was Abgedeckeltes, ne? Da haben wir's. Da drehe ich mich um, entweder kann ich ihn doof anquatschen oder ich gehe in die Stirn und sage, ah, ist ja interessant. Der hat mich nicht gesehen. Das Gefühl dahinter, das kenne ich, aber das ist ja was von mir. Da hat ja die Außenwelt nichts zu tun. Das ist ja etwas, was ich seit der Kindheit in irgendeiner Form abgespeichert habe. So wie bei mir, Viertgeborener, da kannst du lange strampeln, um überhaupt gesehen zu werden. Und deswegen ist es vielleicht auch mein Thema hier draußen, sich Ausdruck zu verleihen, Ausdruck zu schaffen.
Aber glaubst du, da streben wir nicht alle nach?
Ja.
Ausdruck,
also ich glaube,
dieses Selbstausdrücken, so, ich glaube, das müssen wir alle. Und ich glaube, jeder muss irgendwie seinen Weg finden, wie drücke ich mich aus.
Ja, du musst einen Scheißdruck.
Natürlich, du musst nicht, aber ich glaube, es ist sehr befreiend, wenn man einen Weg hat, sich auszudrücken.
Richtig, aber viele sind sich dessen nicht bewusst. Die machen etwas, suchen dann Wege danach. Als Beispiel, finde ich hochinteressant, Tätowierung. Ist ein Ausdruck.
Voll.
Voll. Ja. Also du kannst mal gucken. Ich behaupte, kann mal jeder Zuhörer mal reinschauen, ob er denn tätowiert ist. Braucht er, glaube ich, nicht so lange. Ja, bin ich auch. Aber jetzt, wie ist die Reaktion darauf? Ich behaupte, Tätowierung hat in der Regel meistens was mit Schmerz zu tun. Ich habe eine Sehnsucht nach Ausdruck, nach außen hin. Vielleicht kommt es auch auf die Tätowierung an, keine Ahnung. Aber erstmal ist es ja, also du veränderst ja was am Körper. Du machst ja irgendwie. Am Ende ist es egal. Es ist, glaube ich, auch egal, wenn das Bewusstsein dahinter stimmig ist. Aber prüft doch einfach, hey Leute, da draußen, wenn ihr tätowiert seid, guckt doch einfach, ob ihr irgendwie vielleicht noch eine alte Wunde mit euch rumschleppt in Form von Seelenkram irgendwo, dass ihr irgendwo mit irgendjemand irgendwas im Unfrieden ist oder irgendetwas ausgedrückt werden möchte, wo vielleicht zu dem Zeitpunkt der Tätowierung noch nicht gesprochen worden ist oder wo nicht gefühlt worden ist.
Ey, ich finde das so, weil hier.
Was steht da?
Everything happens for a reason. Alles hat seinen Grund. Und gerade wo du es gesagt hast, der Moment, wo man es tätowiert hat, ey, finde ich, okay, lassen wir die anderen Leute ihren Senf dazu, aber ich, ja, krass.
Also es geht nicht darum, ne, um den Zeitpunkt danach, dann, ey, ich habe auch eine Tätowierung, mir tut nichts weh. Das ist klar. Aber der Zeitpunkt, der mich dazu bewegt, ich will jetzt was an meinem Körper ritzen, ich will, dass da was bleibt, ich will da irgendwas machen. Ich brauche Ausdruck für irgendwas, was mir auf der Seele brennt. Da lade ich mal jeden zu ein, das mal für sich zu überprüfen. Grüße an Sido. Ja, auch gerade Sänger, ne? Ist doch geil, wenn du Sänger bist, dann ist das eine irrsinnige, kraftvolle Art von Ausdruck.
Total.
Und wenn du damit noch Erfolg hast, du wirst draußen gehört, ist cool. Na, und deswegen, also das mit dem Stein, das ist auch was Bleibendes.
Ich finde es auch mit Tanzen, Tanzen ist
ja, auch ein cooles Bild. Ja. Bücher schreiben auch.
Mhm.
Obwohl, wenn du jetzt so Kitschbücher schreibst, weiß ich nicht. Ist aber auch eine Art von Ausdruck. Du kannst ja, das ist interessant, du kannst ja nicht keinen Ausdruck finden. selbst wenn du noch so still bist,
ja,
ist es auch ein Ausdruck.
Dann drückst du auch aus, dass du gerade nicht reden möchtest. Allein das ist doch...
Oder nicht ganz.
Oder so.
Ne? Dass dir irgendwie die Mittel dazu fehlen.
Ja. Dann würde ich jetzt sagen, da haben wir auch eben schon geredet. Es ist, ich habe dir zum Beispiel gesagt, der Podcast hier ist sehr egoistisch auch, weil es für mich Selbsttherapie ist. Mhm. Ist das, findest du das bei dir auch irgendwie wieder, dass dieses Arbeiten, die Steine bearbeiten, mit den Leuten zu kommunizieren, gibt dir das auch was auf so einer tiefen emotionalen Ebene oder ist das für dich ein Beruf, wo du sagst, ich drücke mich darüber aus, aber mir persönlich gibt das jetzt kein krasses Wachstum, oder sagst du, natürlich, doch, auch irgendwie.
Klar.
Ja?
Klar. Also ich kann dir sagen, als vor, was ist das jetzt, 3 Jahre her, als die German Wings da vor diesen Berg geknallt ist und da hatte ich eben auch ein paar Leute zu betreuen und da habe ich am Küchentisch gesessen und da war ich emotional berührt. Ich habe geweint. Meine Tochter war, Papa, weinst du? Ja. Und da hatte ich diese Erkenntnis zum Beispiel, dass egal wo irgendjemand durch welche Umstände auch immer verstirbt, was habe ich damit zu tun? Ich habe die Kunden betreut, klar, aber muss mich das emotional berühren? Und da war mir auf einmal klar, in Frankreich stirbt jemand oder sterben 150 Leute und ein Teil von mir ist mitgestorben. Das war mir so klar. Und so ist es manchmal, wenn Kinder versterben, manchmal nehme ich sowas mit nach Hause, aber es ist immer ein Teil von mir. Also wenn ich da wenn ich darauf emotional reagiere, dann ist da was in mir an Unfrieden da und dementsprechend natürlich nutze ich dann diese Situation auch für mich, um selbst wieder bei mir anzukommen. Wenn ich traurig bin, wenn ich die Trauer aus der Werkstatt mit nach Hause nehme, dann ist die Trauer in mir, die hat mit der Außenwelt nichts zu tun. Also setze ich mich hin, atme, fühle das Gefühl und gehe anschließend wieder geklärter raus als vorher. Von daher kannst du sagen, es ist immer ein Baustein, den ich mit in mein Leben, also in diesen Baukasten reinsetze, mit integriere und wo ich sage, okay, vielleicht habe ich das Glück, dass ich 80 Jahre alt werde und dann habe ich vielleicht die Situation, dass der Baukasten ansatzweise vollgestopft ist mit irgendwelchen Emotionen, die ich von der Arbeit ohne weiteres mit in meinem Körper auch, was ich integriere, nach Möglichkeit, so gut es mir gelingt, fühle, mitfühle. Das ist auch interessant. Den Unterschied einfach zu spüren zwischen Mitfühlen und Mitleiden. Und ich kann, man sagt ja so schon, oh, mein Mitleid, ne? So, also wenn du Mitleid hast mit irgendjemand, der einen Angehörigen verloren hat, dann ist das Leid, das gehört zu dir. Ganz klar. Du leidest mit, mein Mitleid. Mhm. No? Dann hast du das Leid, das ist bei dir. Du sprichst es aus, denkst vielleicht nicht drüber nach, aber irgendwas ist ja
ähnlich. Ich habe auch noch nie darüber nachgedacht.
Nee, man sagt es einfach.
Mitleid,
ja. Wenn du aber Mitgefühl hast, dann distanzierst du das. Das kann jetzt vielleicht so eine Wortklaubelerei sein, keine Ahnung. Aber ich denke immer, boah, zwischen den Zeilen, da ist so viel. Mhm. Einfach klar sein zu dem, was du da rausbringst. Manchmal kannst du vielleicht auch gut sein, wenn du jemanden triffst, der irgendjemanden Angehörigen verloren hat, einfach mal zu schweigen, einfach mal gucken. Hey, vielleicht bin ich gerade ohnmächtig, bin ich sprachlos. Und das einfach zu signalisieren. Oder einfach mal ein Brot backen, wortlos abgeben, eine nette Karte. Einfach dieses Tun, auch wieder Qualität, nicht machen, tun, ständig im Machen sind. Und glaub mir, wenn du mit den Gedanken bei irgendjemand bist, der irgendjemand verloren hat, und du gehst hin und backst ihn ein Brot, das tust du nicht backen. Quatsch, das machst du nicht backen, sondern du tust es.
Ja.
Das ist wieder der Unterschied, ne? Also nicht mal eben, du rotzt es ja nicht da eben hin, sondern du bist ja, mach am besten noch ein Kerzchen an, so wie hier.
Ja.
Ja, wertschätzen einfach.
Das ist auch ein schönes Wort, wertschätzen, auch einfach anderen Menschen gegenüber.
Ja. Und das ist ja auch auf dem Friedhof nichts anderes, ne? Also die Leute kommen ja eigentlich um in irgendeiner Form eine Wertschätzung auch für die Angehörigen.
Das finde ich jetzt interessant. Würdest du sagen, dass es primär eine Wertschätzung ist oder dass es für viele auch eine Verpflichtung ist? Also, dass es dieses, ein Mensch ist gestorben, wir müssen da hingehen und das pflegen, oder ist es, ob bei alten Leuten finde ich das zum Beispiel so, ist es da wirklich diese pure Wertschätzung oder ist es, das ist ja was, was man macht?
Hm.
Da ist mir gerade spontan in den Kopf gekommen.
Hm. Ich glaube, diese Bestattungskultur, die hat sich, eigentlich kann ich sagen, Gott sei Dank, so ein bisschen gewandelt. Viele Leute machen, die weniger Wertschätzung haben, die sagen, okay, unter die Wiese, ich brauche das alles nicht. Und es gibt diejenigen, die in irgendeiner Form noch traditioneller mit der ganzen Situation umgehen. Die sagen, ich brauche ein Grab. Und auf dieses Grab gehört natürlich auch irgendetwas. Möchte ich meinen Ausdruck finden. Soweit denken die nicht. Möchten einen Grabstein haben. So, und das ist erstmal so die Motivation, warum die denn überhaupt kommen. Grabstein gehört dazu, will ich haben.
Ja.
Punkt. Und dann kommen die. Mal mehr, mal weniger. Und dann ist ja auch spannend, einfach mal zu fragen, Grabstein gut und schön, ein kleines Steinmetzbetrieb hier. Oder einfach, wie ist denn das? Wie fühlt sich das denn an? Grabstein, wer ist verstorben? Frage ich dann ganz klar, ich kann ja reden, ne? So. Vater verstorben, Mutter verstorben, wer auch immer. Wie fühlt sich das jetzt an, Grabstein zu errichten? Dann denken die meisten, was ist mit dem? Was will der? Der spricht mich darauf an, wie fühlt es sich an, jetzt einen Grabstein auszusuchen oder was? Ja, die meisten sagen, fühlt sich natürlich nicht schön an. Nächste Frage wäre zum Beispiel, wo fühlen Sie das denn? Da kommt häufig der Hinweis auf die Brust oder in der Magengegend. Zieht sich zusammen. Oh, interessant. Ist ja nur ein Test. Wie fühlt es sich an, einen Grabstein zu errichten? Oh. Gegenfrage. Wie fühlt es sich an, ein Zeichen zu setzen für denjenigen, der verstorben ist? Ah. Ja, und dann öffnet sich was. Und das ist dann eine Einladung. Leute, lasst uns erstmal hinsetzen, erstmal plaudern, erstmal gucken. Worum geht's denn überhaupt? Wie seht ihr das Leben? Warum sitzen wir hier? Was ist wichtig? Was ist nicht wichtig? Was wollen wir zum Ausdruck bringen? Temperament, Glaube, Hoffnung. Schöne Frage ist auch, welche Botschaft würde der Verstorbene für die Angehörigen zurücklassen wollen? Was glauben Sie? Was glauben Sie? Woran glauben wir? An Gott? Was ist Gott? Wo ist der Verstorbene jetzt? Ja, im Himmel. Wo ist der Himmel? Oben? Unten? Die Erde ist ein Globus, also es ist rund. Das heißt, der Himmel, der oben, den ich für oben nur wahrnehme, der ist genauso gut auch unten auf der anderen Seite des Kontinents.
Da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht.
Ja, mach das mal. Das heißt,
krass.
Ja, pass auf, es geht weiter. Wenn ich sage, dass mein Angehöriger jetzt im Himmel ist und ich weise praktisch in den Himmel nach oben, das heißt, er ist genauso oben als auch unten. Das heißt, wir sitzen fett im Himmel.
Ja.
Das heißt, macht was draus. Also mehr Möglichkeiten hast du nicht als hier im Himmel. Du kannst aber sagen, okay, die Hölle ist unten. Du kannst sagen, okay, bist genauso gut in der Hölle. Mach was draus. Tagtäglich. Morgens wach werden, zwei Atemzüge. Okay, heute Himmel angesagt. Geile Sache. Steh auf, mach dein Ding.
Punkt. Voll. Ich finde das total krass. Was ich bei dir vor allem so interessant finde, dass du diese Worte auseinander nimmst, weil ich bin zum Beispiel auch jemand, auch die Podcast-Folgen, die ich zum Beispiel alleine mache, es ist sehr oft so, dass man beim Reden, oder bei mir ist es so, dass ich in so einen Tunnel reinkomme und ich manchmal gar nicht mehr merke, was sage ich eigentlich, ich rede einfach. Und sich auf der anderen Seite mal wirklich diese Zeit zu nehmen, allein so ein simples Beispiel wie Mitgefühl, da steckt so viel dahinter, aber ich habe mich noch nie hingesetzt und gesagt, so, Mitgefühl. Natürlich, wenn man das mit jedem Wort macht, hat man echt eine Menge zu tun, aber einfach so Worte, die man vielleicht in Situationen nutzt, die nicht normal sind, die jetzt nicht Standard sind, einfach da mal zu überlegen, warum sage ich das eigentlich und was bedeutet das? Ich finde das total interessant.
Fühl die Gefühle, die in dir stecken, um klare Worte zu finden.
Das ist noch besser, ja.
Häufig fangen wir an zu sabbeln, wenn wir emotional nicht geklärt sind. Das heißt, was schleppst du mit dir rum, wenn du anfängst, in diesen Tunnel zu gehen?
Da wie bei mir zum Beispiel ist man sehr schnell bei Mann oder wir.
Außen.
Genau, ja. Das mache ich auch gerne.
Es gibt kein Innen und kein Außen. Das ist auch spannend. Also es ist ja immer, ja, eigentlich, klar gibt es auch Innen und Außen. Es gibt, ja, wenn du so weiter spinnen möchtest, du kreierst ja eigentlich dein Umfeld. Du kreierst ja deine Welt mit dem, wie du denkst. Über dich und über die anderen und über Gott oder über das Leben. So kreierst du ja etwas. Das sind schöne Möglichkeiten.
Das ist ja das Ding, du hast die Möglichkeit.
Ja.
Du kannst schön oder du kannst nicht so schön.
Naja, und wenn es nicht so richtig rund läuft, fühl das Gefühl. Und überprüfe anschließend die Gedanken, wie du über die Situation denkst.
Kannst du mal so einen richtig simplen, stupiden, wie Gefühle gefühlt werden, Guide geben? Wie, wenn man jetzt wirklich, hättest du mir das vor 2 Jahren gesagt, hätte ich gesagt, was soll ich da fühlen? Wie fühlt man seine Gefühle? Also wie einfach so, als würdest du es einem Kind erklären. Mhm. Einfach mal wirklich, weil ich glaube, das könnte helfen. Wie fühlt man Gefühle?
Körperempfindung als erstes. Guck einfach, wie nimmst du deinen Körper wahr? Holst du Luft? Wohin atmest du? Guck mal. Atme.
Ich bin zum Beispiel, ich muss bewusst in den Bauch atmen.
Ah, aber sonst
atmest du? Ich bin so ein Brustatmer.
Ah, okay. Ja. Kannst du üben, atmen. Indem du tiefer atmest, indem du in die Stille gehst.
Das muss ich aber bewusst machen. Ich muss wirklich immer noch bewusst dann so ganz, wenn ich normal nicht drüber nachdenke, immer so schnelle, kurze Atemzüge.
Ja. Da bist du dieses, das ist das Machen. Ne? Tak, 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 ständig einatmen.
Ja.
Ausatmen ist tun. Loslassen. Sterben. Loslassen. Leben. Einatmen. Tun. Ausatmen. Machen. Einatmen. Ganz einfach. Aber machen. Beziehungsweise tun. Du kannst über die Körperempfindung, kannst du sehr schnell an irgendwelche, wenn du willst, Blockaden rankommen oder enge Gefühle oder sonst wie. Und dann hast du irgendwie auf einmal so, Druck auf der Schulter oder einen Druck in der Brust. Ich habe hier ein Stechen in der Brust. Ich habe, ein Zwicken im Magen oder im Darm. Da gurgelt das immer. Dann gehst du mit der Aufmerksamkeit dahin und atmest. Atmen, 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 wahrnehmen, nichts verändern. Und dann guckst du mal, welches Gefühl steckt denn dahinter? Da, wo es am intensivsten ist. Körperempfindung. Es gibt eine Körperempfindung, dahinter steht meistens ein Gefühl. Und dieses Gefühl hast du irgendwann vor langer, langer, langer Zeit abgebunkert und genährt.
Boah, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden, wirklich. Das ist gerade. Und ich bin so froh, dass das aufgenommen wird und andere Leute sich das anhören können. Ne? Du hast so coole Sachen hier gerade gesagt. Einfach auch Sachen, wo man einfach drüber nachdenken muss. Man kann natürlich jetzt auch bei vielen Sachen sofort sagen, nee, ist Quatsch, stimmt nicht. Aber wenn man ehrlich zu sich selber ist, ist das, was du da gerade vom Stapel gelassen hast, sollte man mal drüber nachdenken.
Wenn ich dann noch was eben, wenn da irgendetwas in euch sagt, nee, das stimmt nicht, das ist dummes Zeug, prüft doch einfach, kommt das vom Hirn oder kommt das von Herzen? Auch da kannst du immer sehr schnell merken, spricht einer aus dem Herzen heraus, du sagst, da berührt mich irgendwas, oder ist da einer, der nur aus der Birne herausquasselt? Den ganzen Tag quasselt der, aber eigentlich ist da nichts hinter. Das merkt man ja. Und manchmal hat man so Gespräche, wo man sagt, hey, da hat einer wirklich aus dem Herzen gesprochen und so, das weiß nicht, habe ich irgendwo, das ist warm, das war ehrlich. Und du siehst auch, wenn du den Leuten in die Augen guckst, spürst du einfach, ist der bei sich angekommen oder ist der irgendwo auf der Flucht ständig am Gucken und irgendwo rührt ständig in seinen Gedanken. Öfter mal gucken, dass man aus dem Gedanken rauskommt und mehr präsent ist bei dem, was gerade da ist. Ganz körperlich, ganzheitlich.
Was ich für mich auf jeden Fall hieraus mega stark mitnehme, ist dieses mal durchzuatmen, weil da bin ich immer noch sehr schlecht drin. Das ist allein wieder die letzten Wochen so. Ich finde das, Wir haben so lange schon geredet. Am Schluss will ich eigentlich immer so, dass der Mensch, der mir gegenüber saß, dann auch so eine Schleife drum wickelt. Wir haben da gerade so viel Info, aber das ist in so viele Richtungen gegangen. Ich möchte jetzt einfach nochmal dieses Mikrofon jetzt nochmal so komplett und mach mal einen Schlusspunkt. Irgendwas, was zum Schluss jetzt hier noch so raus muss. Irgendwas, was dir noch auf dem Herzen liegt, was du jetzt so als letzten Punkt so dalassen möchtest. Was immer das sein mag. Let's go.
Meine Einladung, fangt an zu lauschen. Geht durch die Welt und lauscht. Wenn er über den Friedhof geht. Wenn ihr Menschen begegnet. Wenn ihr alleine seid, lauscht, was es in euch sagt. Lauscht euren Gedanken. Lauscht euren Gefühlen. Lauscht eurem Partner, Partnerin. Was will er oder sie wirklich sagen? Und lauscht auf dieses Geschenk Leben. Ja, das ist gut.
Dann lassen wir das einfach so stehen. Mega, wirklich. Ey, das ist. Ey, ich bin dir sehr, sehr dankbar für die Sachen, die du hier rausgehauen hast. Und ich glaube, dass das vielen Leuten gut tun wird, weil mir es gerade ziemlich gut getan hat. Und ich freue mich einfach so darauf, was die Leute jetzt irgendwie im Kopf haben, im Körper haben, im Gefühl haben, nachdem die uns beiden hier so zugehört haben. Wirklich, danke dir.
Danke dir auch.
Wir sind raus damit. Was war das gerade bitte? Ganz im Ernst, ich weiß selber nicht so ganz, was da passiert ist, als wir uns unterhalten haben, aber es war so eine intensive Stimmung da im Raum. Keine Ahnung, also einfach für mich persönlich kann ich sagen, dass ich super viel daraus mitgenommen habe und ich würde mir wirklich einfach wünschen, dass da gerade Dinge sind bei dir, die dir im Kopf rumschwören, wo du vielleicht jetzt einfach nochmal für dich alleine drüber nachdenkst, dir wirklich Zeit nimmst und dich damit beschäftigst, einfach hinterfragst und wirklich einfach mal fühlst und guckst, so was geht da eigentlich ab, was wurde da gerade gesagt. Also genau dafür ist diese Folge da, genau dafür ist dieser Podcast da, dir einfach Menschen vorzustellen, die du vielleicht sonst nicht kennenlernen würdest und darüber nachzudenken. Es geht hier nicht darum, dass die Leute, die hier sitzen, richtig leben oder richtige Sachen sagen. Die leben einfach ihr Leben und geben Impulse mit. Und wenn du was damit anfangen kannst, dann ist es mega und wenn du es nicht kannst, dann ist es überhaupt nicht schlimm. Kein bisschen. Wirklich, ich bin wirklich total gespannt, was diese Folge mit dir gemacht hat. Und ich würde mich total freuen, wenn du das mit mir teilst. Ich finde das immer total besonders, was ihr mir so sagt, was ihr aus den Folgen mitnehmt. Mich freut es einfach zu hören. Also an der Stelle, falls du mir irgendwas mitteilen möchtest, gerne raus damit. Ich habe zum Schluss noch einen Punkt, den ich gerne loswerden möchte. Und zwar wird die nächste Folge, also nächste Woche Sonntag, die kommende Fabio Talks Folge, etwas ganz Besonderes. Ich habe nämlich in den letzten 2 Wochen an einem neuen Projekt gearbeitet und das möchte ich dir nächste Woche Sonntag gerne vorstellen. Und ich bin super gespannt, was daraus wird, was da entstehen kann, weil einer von euch, einer, der hier gerade zuhört, etwas gewinnen kann. Und das Ding kommt wirklich von Herzen. Also ich habe mir da wirklich was überlegt, wo ich zu 150% dahinter stehe. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn du nächste Woche Sonntag einschaltest und dir die Zeit nimmst und einfach mal reinhörst. Es kann sein, dass auf Instagram diese Woche vorher das Video dazu schon online geht. Da bin ich mir noch nicht genau sicher. Also guck vielleicht einfach mal bei Instagram diese Woche vorbei, aber allerspätestens nächste Woche Sonntag gibt's eine Podcast-Folge dazu. Danke fürs Zuhören, danke für deine Aufmerksamkeit. Wir hören uns hier in 7 Tagen wieder. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Bleib ehrlich, Mann. Dein Fabio. Peace.